Und wir sind mittendrin in der Rechnung in der Störungstheorie der QCD, wo es darum geht, die Energie von einem statischen Quark an die Quarkpaar auszurechnen in einem gegebenen Abstand, was man halt gerade als Potenzial zwischen zwei Quarks dann interpretieren würde. Und wenn ihr euch erinnert, also wir haben uns für statische Quarks entschieden, weil unendlich schwere Quarks, die haben eine definierte Position im Gegensatz zu leichten Freiheitsgraden, die können erzeugt und vernichtet werden. Und in der Zeit, genau wie in der Quantenmechanik, wird sich deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit verbreitern. Also die einzige Chance, um einfach ein Potenzial zu definieren, ist, wenn wir unendlich schwere Quarks nehmen. Und wenn man an die Natur denkt, was man da im Prinzip ausrechnen, ist die Kraft zwischen zwei B-Quarks oder einem B- und einem Anti-B-Quark. Und was man, wenn man jetzt an ein Experiment denkt, daraus dann ableiten könnte, ist, wenn man dieses Potenzial hat und zum Beispiel eine Schrödinger-Gleichung steckt und die gebundenen Zustände ausrechnet, dann hat man das, was man im Particle Data Book unter Bodonium findet. Gut, also das war ja eine halbe Rechnung und teilweise recht technisch, also die wesentlichen Schritte nochmal zur Erinnerung. Also was wir als erstes getan haben, wir haben uns einen sogenannten Testzustand definiert und dieser Zustand, der enthält ein statisches Antiquark an der Stelle 0, 0, minus r halbe, was im Folgenden nur als minus r halbe bezeichnen wir und ein Quark bei einer Position 0, 0 plus r halbe und dann haben wir uns überlegt, dass die Spin-Indizes von diesen Quarks mit dem Gamma 5 zu verbinden, dass das zumindest nicht unsinnig ist. Also in Wahrheit ist es so, dass das Spin keine große Rolle spielt und dass man irgendeine Gamma-Matrix nehmen kann, solange das Ergebnis nicht null ist. Und im Farbraum haben wir die relative Orientierung der Quarks noch offen gelassen und eine beliebige 3x3-Matrix hingeschrieben. Und das Ganze, damit es ein Zustand wird, soll das aufs Vakuum wirken, also das heißt, diese Quarkfeldoperatoren, die erzeugen halt einen Quark und einen Antiquark an entsprechenden Positionen. Naja, und also einerseits haben wir uns überlegt, aber das kommt dann später erst wirklich zum Tragen, dass wenn man im Limes großer Zeiten die zeitliche Korrelationsfunktion angucken von diesem Testzustand, dann wird sich das verhalten wie irgendeine Konstante mal e hoch minus das Quark-Antiquark-Potential im Abstand r mal t. Also das heißt, vom exponentiellen Abfall dieser Korrelationsfunktion, wenn wir sie in QCD ausrechnen, können wir direkt das statische Potential ablesen. Also ich klammer es ein, weil das eher so eine Nebenrechnung war und dann später relevant sein wird. Und das, wo wir begonnen haben, eben auszurechnen, wo auch der Hauptteil der technischen Arbeit nötig ist, ist die Berechnung desselben Objekts, also dieser Korrelationsfunktion in Störungstheorie. Und naja, in Störungstheorie in QCD, die Kopplungskonstante lautet G. Man kann sich leicht überlegen, dass die nur in geraden Potenzen auftritt. Also diese Korrelationsfunktion, eine Expansion, und zwar einfach um Abkürzungen zu definieren, haben wir die geschrieben T0 plus G Quadrat T2 von T. Und das ist die einzige Ordnung, die uns hier noch interessieren soll. Also alles Weitere wäre dann sehr aufwendig, plus Ordnung G hoch 4. Na und als das letzte Mal haben wir jetzt dann verschiedene Dinge uns überlegt. Wir haben uns erstmal überlegt, wie sich der Quarkpropagator vereinfacht, wenn man statische Quarks hat, im Fall von dynamischen Quarks. Und dann haben wir angefangen, dieses T0 auszurechnen. Da wird man auch fertig, also dennoch zumindest die Diagramme nochmal hinzeichnen. Das ist vielleicht hilfreich für dieses T2, also Ordnung G hoch 0. Und das sah aus, wenn ihr euch erinnert, dass man halt diese statische Quark und das statische Antiquark hatten. Also das ist die T-Richtung, das hier sind die räumlichen Richtungen. Naja, und wenn keine Wechselwirkung, also G hoch 0 vorliegt, dann sind es halt einfach Quarkpropagatoren, die von hier nach hier gehen. Und der Grund, warum zum Beispiel kein Propagator von hier nach hier oder von hier nach hier ist, also müssten es sowieso vielleicht so beschriften, Quark, Antiquark, Quark, Antiquark oder so, also diagonal kann es ohnehin schlecht sein, aber Moment, nee, es ist ohnehin alles, was auftreten kann, so Unsinn, was ich sage. Also selbst wenn das leichte Quarks wären, hätte man nur diese beiden Linien und die haben wir eben ja, entsprechend dann eingefügt und dieses T0 ausgerechnet. Und da will ich das Ergebnis gerade nochmal angeben. Das war Delta von 0 zum Quadrat e hoch minus 2 mt. Dann einen Faktor 2 haben wir bekommen und eine Spur von dieser noch unspezifizierten Lambda-Matrix. Gut, also das war das Letzte, was wir hatten und jetzt soll es weitergehen mit Ordnung G Quadrat. Und das ist also die erste eigentlich interessante Ordnung, wo es zu einer Wechselwirkung kommt. Und ja, das letzte Mal, vielleicht soll ich das auch nochmal ganz kurz zumindest grob skizzieren, haben wir uns die möglichen Vertices überlegt. Also in QCD hat man den 3-Gluon-Vertex, man hat den 4-Gluon-Vertex, man hat den Quark-Antiquark-Gluon-Vertex und man hat den Geist-Antigeist-Gluon-Vertex, zumindest in der Lorentz-Eichung, die wir uns anschauen. Naja, und jetzt kann man sich relativ leicht überlegen, welche Vertices tragen überhaupt bei oder welche Diagramme gibt es, wenn ich hier Ordnung G Quadrat habe. Also ich muss ja offensichtlich auch wieder hier mit meinen 4 statischen Quarks, die von den Testzuständen kommen, starten und die irgendwie verbinden und gleichzeitig halt eine Ordnung G Quadrat reinbringen. Also da sollte man auch noch vielleicht notieren, das ist G Quadrat, das ist G und das ist G. Gut, und die einzige Chance, dass man halt eine Wechselwirkung an die Quarks anschließt, ist dieser Vertex hier. Und wenn ich das sowohl links wie auch rechts tue, dann bin ich schon bei Ordnung G Quadrat und habe halt jeweils eine offene Gluonlinie, die ich selber wieder verbinden muss. Also das ist die einzige Möglichkeit, ein G Quadrat-Diagramm zu zeichnen. Und das würde dann also erstmal relevanter Vertex in Formen ausgeschrieben. Also den würde man halt also aus der Lagrange-Dichte oder aus der Wirkung der QCD, wie wir es des Öfteren schon gemacht haben, direkt ablesen. Also der ist halt minus IG. Dann schreiben wir Q-Bar, Farbindex A, Gamma μ, A, μ, C, Lambda C, A, B, halbe QB. Also das ist der Term, der eben aus der Kovariantenableitung der Quarks kommt, denn in der Kovariantenableitung steckt ein Eichfeld drin, dann hat man einen kubischen Wechselwirkungsterm und die Farbstruktur, die ist halt nicht ganz einfach, deswegen habe ich es explizit nochmal ausgeschrieben mit diesen Generatoren, mit diesen Gell-Mann-Matrizen. Also das ist das mathematische Äquivalent von dem Ding hier. Gut, und die entsprechenden Feynman-Diagramme dann folgende Struktur, also brauchen mit Sicherheit wieder die statischen Quarklinien. Nur da kann ich jetzt halt den Vertex zweimal einbauen und dann wird bildlich gesprochen zwischen Quark und Antiquark und Gluon ausgetauscht, was halt zur Wechselwirkung führt. Also das ist der Abstand R und im Prinzip hat es noch ein zweites Diagramm, das sieht so aus, einen zweiten Typ von Diagramm, wo halt beide Gluon-Vertices an einer Linie sind. Also das heißt, ein Gluon wird ausgesendet und wird vom selben Quark wieder absorbiert. Nur dieses zweite Diagramm, also wir könnten es berechnen, das wäre technisch nicht sehr viel schwieriger, nur ich glaube, es ist offensichtlich, dass das keinen Unterschied machen kann, was die eigentliche Wechselwirkung angeht. Also wir sind interessiert an einem Potential, das R-abhängig ist, wie man es hier stehen hat. Und wenn halt von einer Linie zur anderen Linie ein Gluon geht, dann wird es sicher R-unabhängig sein. Also wenn nichts von hier nach hier rüber geht, gibt es keine Wechselwirkung. Also sind es zwei separate Diagramme, die einfach multipliziert werden. Und deswegen will ich das im Folgenden weglassen. Also ich überlasse es euch sozusagen als Übungsaufgabe, wenn ihr mit diesem Argument nicht einverstanden seid, wirklich das Diagramm mal mit auszurechnen, in die Rechnung einzubauen, die ich jetzt vorführe. Und dann werdet ihr sehen, dass es halt bestenfalls als Konstante zum Potential beiträgt, aber nicht als R-abhängiger Term. Also keine R-Abhängigkeit. Daraus folgt nur konstanter Beitrag zu V-Quark, ist genannt Antiquark von R. Und damit irrelevant und wird im Folgenden ignoriert. Gut, jetzt also müssen wir wieder einen länglichen mathematischen Ausdruck hinschreiben, nämlich dieses Feynman-Diagramm in Formeln übersetzen. Und auch hier, also das haben wir jetzt schon des Öfteren getan, ich möchte nicht wirklich alle Feynman-Regeln nochmal hinschreiben und das dann, sehr, sehr übersichtlich übersetzen, denn das würde halt viel Tafelplatz und auch Zeit kosten. Ich schreibe jetzt einfach mal hin, im Prinzip, was rauskommt. Und ich denke, dass man diese Strukturen, die er schon oft gesehen hat, da relativ leicht wiedererkennt. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt oder doch mehr Details sehen wollt, dann rührt ihr euch einfach. Also es geht jetzt um dieses Objekt T2 in der Expansion, was halt, wenn wir das zweite Diagramm ignorieren, gerade dem ersten Diagramm entspricht. Und also dieses T2 von T ist folgendes, also schreiben wir es einfach mal hin und reden dann über die einzelnen Bausteine und wo die herkommen. D Quadrat, D hoch 4, x Integral, D hoch 4, y und dann also mal eine Spur, Gamma 5, Lambda Dagger, SF war unser statischer fermionischer Propagator, minus R halbe, Komma T nach X, Gamma mü, Lambda A halbe, SF X, minus R halbe T, Gamma 5, Lambda, SF, plus R halbe, 0, Y, Gamma nü, Lambda B halbe, SF, Y, plus R halbe, dann die Spur zu Ende und dann hat es noch einen gluonischen Propagator, den wir bezeichnen haben mit DF, mit Indexstruktur μ nü AB XY. Okay, also wenn man das hier minus r halbe nennen und das hier plus r halbe, dann also seht ihr, dass einmal ein statischer Quarkpropagator von minus r halbe zu einem beliebigen Raumzeitpunkt x geht und dann von x nach minus r halbe, also das heißt, das hier wären so x, dann selbiges haben wir von plus r halbe nach y, also dieser Punkt wäre das y und der wird halt, ja, wie ihr es kennt, von der Störungstheorie über die Vertices, über alle möglichen Punkte integriert. Dann, naja gut, der gluonische Propagator, der schließt sich halt an, geht von x nach y, also das wäre unser df. Die Gamma 5 und Lambda Daggers oder Gamma 5 und Lambda, das kommt aus unserem Testzustand da oben, also wenn ich die Korrelationsfunktion abschreibe, dann entsteht es. Und diese Gamma- und Lambda-Struktur, die wir hier haben, die ist im Prinzip abgeschrieben aus dem relevanten Vertex, den ich hier nochmal angegeben habe. Also da findet ihr die wieder. Und halt dieser Vorfaktor i oder was der Quadrierzählung geht damit weg und ein g-Quadrat steht vorne. Also ich denke, das, was hier an der Tafel steht, das müsste eigentlich bis auf die Kombinatorik, aber die ist hier eigentlich auch nicht schwierig, weil wir nicht besonders kompliziertes Diagramm haben, ergibt sich 1:1 zu dem, was ihr halt in 404-Theorie eigentlich für schwierigere Dinge schon gemacht habt. Gut, und naja, dieses Diagramm, das kann man jetzt halt relativ zügig ausrechnen, das kann man deswegen tun, weil der statische Quarkpropagator halt relativ einfach ist. Zu dem Zweck gebe ich da vielleicht das Ergebnis gerade nochmal an. Das haben wir uns das letzte Mal überlegt. Also SF von x, y, das ist Delta von x minus y, also das ist gerade das entscheidende statische Quark, verändert seine Position nicht, wenn die Zeit vergeht. Dann gibt es so einen exponentiellen Beitrag, der seiner Masse entspricht, x0 minus y0, und dann hat man noch 1 plus minus Gamma 0 als Faktor im Spinraum. Naja, und das muss man jetzt halt wie oft viermal da unten einsetzen. Also das minus g Quadrat schreibe ich ab, dann gibt es offensichtlich, wenn man alles zusammen addiert, die Zeitseparation von diesem Faktor, e hoch minus 2 m mal t. Dann, ja, also diese Spur, wie wir es auch das letzte Mal von hoch 0 Beitrag gemacht haben, kann ich in Spinraum und Farbraum aufsplitten. Fangen wir mit dem Spinraum an. Da steht dann Spur von Gamma 5 1 plus Gamma 0 halbe Gamma μ 1 plus Gamma 0 halbe Gamma 5 1 minus Gamma 0 halbe Gamma μ 1 minus Gamma 0 halbe Klammer zu. Gut, wenn er also das hier ausrechnet, dann werdet ihr finden, dass das minus 2 ist. Also das könnt ihr mal als Übungsaufgabe stellen. Dann gibt es eine Spur, die im Prinzip analog ist, ein bisschen übersichtlicher. Lambda Dagger, Lambda A halbe, Lambda, Lambda A halbe. Und das lassen wir noch offen, weil ja dieses Lambda unbestimmt ist. Der Unterschied von hier nach hier, da stand Lambda A und Lambda B, jetzt habe ich zweimal Lambda A, kommt daher, dass der Gluon-Propagator, wenn er da zurückblättert, proportional zu Delta A B ist. Also das wurde jetzt hier bereits verwendet. Gut, soweit zu den eigentlich eher trivialen Dingen. Jetzt haben wir noch Integrale. Die Integrale waren aber auch einfach oder deutlich einfacher, weil hier halt eine Delta-Funktion steht im statischen Propagator. Also können wir die räumlichen Integrale direkt ausführen. Ja, dann lassen wir uns da vielleicht noch einen Zwischenschritt Zeit. Also dann schreibe ich sie, wie ich es hier gemacht habe, doch erst nochmal ab. DO4x, DO4y. Dann habe ich ein Quadrat von der Delta-Funktion, nämlich den räumlichen Anteil x minus r halbe zum Quadrat. Dann selbiges y plus r halbe zum Quadrat. Und dann kommt noch 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral dO 4 P e hoch minus I P x minus y 1 durch P Quadrat. Also das kommt im Wesentlichen vom Gluon-Propagator. Wenn ihr euch da halt anguckt, wie sieht der aus im Impulsraum, dann werdet ihr da finden, was wir uns damals überlegt haben, dass das so mit 1 durch Pi Quadrat geht. Und naja gut, das Argument, was er halt kriegt, ist diese Propagation von x nach y. Okay, das kann man wieder ausrechnen. Das ist halt einfach eine Fourier-Transformation von 1 durch Pi Quadrat. Aus Dimensionsgründen musste schon 1 durchs räumliche Argument zum Quadrat sein. Das einzig Interessante ist noch der Vorfaktor. Und wenn man sich den sauber überlegt, hat man 1 durch 4 Pi Quadrat x minus y zum Quadrat. Also auch das können wir als kleine Übungsaufgabe stellen, aber will ich hier nicht vorrechnen. Gut, und naja, jetzt kann man, wie ich halt schon gesagt habe, hier diese Delta-Funktionen und diese Integrale zu großen Teilen gegenseitig wegheben. Also es steht ein Quadrat von Delta-Funktionen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall ein Delta von 0 zum Quadrat übrig. Wobei uns das nicht stören wird. Also fürs Potential wird sich das gerade wegheben, wie wir dann später sehen. Und naja, was übrig bleibt, sind noch die zeitlichen Integrationen dx0 und dy0. Gut, und naja, das kann ich vielleicht auch noch hier hinschreiben, wenn ich mal jetzt das. Also was hier unten steht, kann ich ein bisschen vereinfacht noch schreiben. Ich mag es in der neuen Zeile. Ich glaube, sonst ist es zu verwirrend. Also insgesamt ist dann 1 durch 2 Pi zum Quadrat, D Quadrat, D0 zum Quadrat, E hoch minus 2 MT. Dann diese Spur im Farbraum, Lambda-Decker, Lambda a halbe, Lambda, Lambda a halbe mal, und jetzt das, was noch übrig bleibt, als zu berechnendes Integral dx0, dy0, und das, was hier steht, das kann ich jetzt aufsplitten in zeitliche und räumliche Komponente, und dann habe ich 1 durch x0 minus y0, worüber ich integrieren muss, zum Quadrat plus r Quadrat, also unser räumlicher Abstand. Naja, und das ist auch wieder eine ganz normale Integrationsübung. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt raus Pi mal T dividiert durch R. Gut, und das bringt uns zu unserem Endergebnis dann 1 durch 2 Pi D Quadrat Delta 0 zum Quadrat E hoch minus 2 MT, und dann Temperatur, Lambda-Dagger, Lambda-A-Halbe, Lambda, Lambda-A-Halbe, T dividiert durch R. Gut, und das ist, also nochmal zur Erinnerung, gerade dieses T2, was wir uns berechnet haben. Okay, damit haben wir also einen Schritt fertiggebracht, nämlich die Berechnung der Korrelationsfunktion, aus der wir das Potential bestimmen wollen, bis zur Ordnung einschließlich g². Und T2 haben wir gerade berechnet und T0 war unser Ergebnis vom letzten Mal. Also das Letzte, was jetzt halt noch verbleibt, ist, wie können wir diese Überlegung ausnutzen, nämlich die Tatsache, dass die Korrelationsfunktion asymptotisch exponentiell abfällt und zwar mit dem Exponenten das statische Potential hat. Und ja, das werden wir jetzt im Moment halt gerade noch tun. Also diese Gleichung, die da eingeklammert ist, ich schreibe es vielleicht gerade nochmal ab, dass klar ist, wo es herkommt. Also Limes T gegen unendlich. Phi von T, Phi von 0. Und das will ich im Folgenden bezeichnen mit C von T, also für Korrelationsfunktion. Das ist, wie wir uns das letzte Mal überlegt haben, durch im Wesentlichen Einschieben von der 1 und wie wir es auch schon in der Quantenmechanik am Anfang des Semesters gemacht haben. Also I hoch minus V QQ von R mal T. Und das kann ich ein bisschen eine komfortablere Form schreiben. Also im Prinzip will ich ja auflösen jetzt nach V QQ von R, weil uns das interessiert. Und äquivalent ist, wenn man sich leicht überlegen kann, V QQ von R ist minus der Limes T gegen unendlich die Ableitung von C dividiert durch C. Dass das so ist, ist, glaube ich, offensichtlich, denn wenn ich das hier ableite, dann kommt, also im Wesentlichen reproduziert sich's, aber was runterkommt, ist halt gerade der nachdifferenzierte Exponent, aber der nachdifferenzierte Exponent ist gerade V und naja, dann bleibt halt in diesem Quotienten gerade V stehen, bis auf ein Minuszeichen und das wird da vorne weggenommen. Also das heißt, was jetzt halt zu tun bleibt, ist, auf diese Tafel da oben zu schauen, die Expansion der Korrelationsfunktion zu nehmen, die abzuleiten, dann diesen Quotienten zu bilden und eventuell noch t gegen unendlich zu schicken. Wobei, soweit ich mir in Sinn, wenn wir ohnehin sehen, dass sich das t in dieser Störungstheorie-Rechnung weghebt. Und dann haben wir halt direkt VQQ bis einschließlich Ordnung g². Also das Erste, was wir halt noch tun müssen, ist C-Punkt ausrechnen, die Ableitung von C. Und ich schreibe gerade mal das Ergebnis in recht kompakter Form hin und erkläre dann, warum das so aussieht, minus 2m T0 von t plus e Quadrat t2 von t plus g Quadrat t2 von t dividiert durch t plus Ordnung g hoch 4. Naja, das ist deswegen so, wenn er jetzt, also das ist ja gerade unser c von t, was hier steht, wenn er jetzt mal gedanklich t0 einsetzt und t2 einsetzt, t0 und t2, die haben zweimal dieselbe t-Abhängigkeit, nämlich über diesen Faktor e hoch minus 2mt, der steht hier und hier. Und wenn die Zeitableitung halt gerade diesen Faktor trifft, dann passiert nicht viel. Die Terme bleiben erhalten und minus 2m kommt nach vorne. Also das ist gerade dieser erste Teil, der hier steht. T0 ist damit komplett erledigt, weil kein weiteres t drin steht. Beim T2, da haben wir noch ein t, nämlich das da hinten. Und das müssen wir halt separat betrachten. Allerdings etwas verwirrt war, also wenn wir in der Produktregel den hinteren Teil ableiten, dann hätte ich jetzt spontan gesagt, dass das t einfach, also wenn ich richtig, wenn ich bei t2, wenn ich das nach t ableite, dann und das hintere t treffe, dann geht es ja gerade weg. Aber wenn ich das wieder durch t2 selber ausdrücken will, naja, dann muss ich halt mit t durch t erweitern, dann habe ich einerseits t2 wieder und eine zusätzliche Potenz 1 durch t. Und gut, das g2, das muss ich halt offensichtlich auch hinschreiben. Also das heißt, für diese Struktur, wie es da oben steht, wurde halt die explizite Form für t0 und t2 bereits ausgenutzt, wie wir es uns hergeleitet haben. Aber das ist halt so jetzt gleich sehr viel einfacher, den Quotienten zu bilden, als wenn wir das ewig lang ausschreiben würden. Gut, und jetzt, also im nächsten Schritt, machen wir dieses VQQ, wie wir es uns da unten überlegt haben. Und das ist also minus Limes t gegen unendlich c Punkt von t durch c von t. Und naja, jetzt setze ich das Ganze halt mal ein. Also minus Limes t gegen unendlich minus 2m t0 von t plus g Quadrat t2 von t plus g Quadrat t2 von t durch t plus Ordnung g hoch 4. Und das Ganze dividiert durch c von t, also t0 von t plus g Quadrat t2 von t. Gut, und ja, was ich jetzt halt noch machen muss, ist das g Quadrat aus dem Nenner wegbringen. Das heißt, ich muss eine Expansion von diesem unteren Teiler machen. Und das kann ich ja dadurch tun, dass ich t0 ausklammer. Und dann habe ich halt stehen 1 plus g Quadrat t2 von t durch t0 von t. Und naja, das hier hat halt die Struktur, das ist 1 plus oder insgesamt das ist 1 durch 1 plus Epsilon, weil es im Nenner steht. Und das ist halt gerade 1 minus Epsilon plus Ordnung Epsilon Quadrat in der Taylor-Entwicklung. Also das ist so eine Formel, wo ich annehme, dass ihr euch das mittlerweile gemerkt habt, oft genug gesehen habt. Also das müssen wir jetzt halt tun, dann kriegt man das hier rauf in Zähler mit einem umgekehrten Vorzeichen und das wird halt dann gerade diesen Term hier wegschlagen, was das Ergebnis relativ einfach macht. Also das heißt, nach dieser Expansion, wenn er das Ganze sauber macht, sollte übrig bleiben minus Limes t gegen unendlich 2m minus g Quadrat t2 von t, t durch t0 von t plus Ordnung g hoch 4. Naja, und jetzt sind wir irgendwo an dem Punkt, wo wir wirklich einsetzen müssen, um noch weiterzukommen. Wenn wir diese Einsetzungen halt vornehmen von t0 und von t2, wie wir es uns da unten berechnet haben, dann bleibt halt gerade übrig 2m minus g Quadrat Spur Lambda Dagger Lambda a halbe Lambda, Lambda a halbe. Vier Pi R Spur Lambda Dagger Lambda. Plus Ordnung G hoch 4. Okay, also mit anderen Worten, irgendwas unklar oder verkehrt an der Tafel?
Ich habe mich nur gefragt, wie sich das Vorzeichen vor dem 2n dreht.
Warum hier ein Minus steht?
Nee, also vor dem 2n ist ja eigentlich ein globales Minus, weil es vor dem Minus steht. Aber jetzt ist es plötzlich weg.
Kommt das nicht einfach wegen dem und dem Minus da zur Wege? Also, ja, ich sehe es, ja. Moment. Ich vermute, dass in der vorletzten Zeile das schon falsch ist, oder? Wenn ich also das hier nehme und da einsetze, also ich denke, um es wirklich sorgfältig und sauber zu sehen, müsste man vielleicht tatsächlich diese Entwicklung nochmal ausführen. Also dann machen wir jetzt gerade hier nochmal weiter verwenden, diese Epsilon-Formel. Dann haben wir minus 2m t0, ich lasse die t-Argumente jetzt mal weg, plus g Quadrat t2. Das Ganze wird durch den T0 dividiert. Das andere schreibe ich auch noch auf. G Quadrat T2 und T dividiert durch T. Und jetzt mache ich also diese Regel hier, wo das 1 plus Epsilon nach oben wandert mit einem 1 minus Epsilon. Also mit anderen Worten, das ist ein Produkt mit 1 minus g Quadrat t2 dividiert durch t0 plus Ordnung g hoch 4. Und jetzt müssen wir nochmal genau gucken, was sich weghebt. Also das Produkt von g Quadrat und g Quadrat, das können wir eh vergessen. Also im Prinzip der 1er reproduziert das und das hier wird dann die Konstante hin multipliziert und dann passiert, denke ich, genau das, was ich vorhin so halb geraten habe, dass sich der Term mit dem Term weghebt, würde ich sagen. Und dann bleibt übrig minus 2m und hier hinten kommt nur eine 1 plus g Quadrat t2 durch t plus Ordnung g hoch 4. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, warum es sieht aus, als wenn hier alle Vorzeichen gekippt wären. Bitte? Also dieses Minus ist verkehrt, ne? Also aber ich verstehe es nicht. Wo wird das denn korrigieren? Also so war es. Wo wird das denn korrigieren? Das ist falsch, sagst du?
Das stimmt, aber im nächsten Schritt ist einfach weggelassen.
Oben rechts von dem Minus fehlt das Minus.
Ja. Hier habe ich es vergessen. Da muss es rein.
So, wenn man das dann reinzieht, dann würde es 2 hinkommen.
Aber dann, hier muss weg, ne?
Genau.
Ja. Okay, und dann das nächste. Das ist wieder richtig. Okay, jetzt ist konsistent. Gut. Ja, vielen Dank, sorry, das war dann verkehrt in meinen Aufzeichnungen. Gut, also das ist ja nur die Nebenrechnung. Das relevante Ergebnis ist also VQQ von R ist dieser Ausdruck hier. Also im ersten Moment sieht das Ganze sehr gut schon mal aus, denn dieser Beitrag 2m, der übrig bleibt, also der macht einem Hoffnung, dass man keinen Leichtsinnsfehler gemacht hat, denn das ist gerade das, was man halt physikalisch erwartet. Wenn ich die Energie von 2 Quarks anschaue, dann sollte die führende Ordnung einfach 2-mal die Quarkmasse sein. Und naja, die Wechselwirkung, die muss halt durch die Wechselwirkungstherme zu Wege kommen, muss halt zumindest Ordnung g Quadrat sein. Naja, und bevor wir jetzt wirklich eine Aussage über die Wechselwirkung tätigen können, müssen wir jetzt halt mal dieses Lambda noch spezifizieren. Also das heißt, wie sind die im Farbraum ausgerichtet, diese Quarks? Und dann werden wir sehen, ob das attraktiv oder repulsiv ist. Spezielle Wahl der Farbausrichtung. Und naja, das Naheliegende, was man halt wählen würde, wäre Lambda gleich 1. Denn da oben steht unser Testzustand noch. Lambda gleich 1 entspricht halt einer eichinvarianten Kombination. Also wenn das Quark und das Antiquark als sozusagen Farbsinglet zusammen multipliziert wird, genauso wie es halt in Hadronen und eigentlich in allen physikalisch beobachtbaren Größen der Fall ist. Dann, also das kann ich machen, setze ich halt Lambda gleich 1 dann mal ein in unsere Gleichung, wie wir es hergeleitet haben. Und dann habe ich VQQ von R ist 2m und jetzt muss ich halt diese Spuren ausrechnen, also die untere Spur, die ist relativ einfach, das müsste gerade einen Faktor 3 geben und die obere Spur, die, wenn man sie berechnet, gibt offensichtlich einen Faktor 4, was man hier notiert hat, also minus g Quadrat Spur Lambda Dagger Lambda a halbe Lambda a halbe. Dividiert durch 4 Pi R Dreis Lambda Dagger Lambda. Das ist 3. Gut, und damit hat man am Ende was übrig bleibt, ist es gerade 2m minus g Quadrat durch 3πr. Wobei eigentlich wäre es hier besser, wenn man anstelle von diesem 2m, wenn man das ersetzt durch eine Konstante V0, denn wenn ihr euch zurückerinnert, eine halbe Stunde ein Diagramm, das auch Ordnung g Quadrat ist, das haben wir weggelassen, was nicht abstandsabhängig ist, und das würde sozusagen zu dieser Konstante beitragen. Also wenn ihr das noch ausrechnet, dann habt ihr hier einen anderen Wert. Und wenn wir schreiben konstant minus g Quadrat durch 3πr, dann wäre das also das bessere, der korrektere Ergebnis plus Ordnung g hoch 4. Also das heißt, die Kernaussage ist, wenn sich zwei Quarks in einem Farb-Sinclair-Zustand befinden, zumindest in Störungstheorie, in führender Ordnung, hat man eine anziehende Kraft, und diese Kraft ist genau wie in der Elektrodynamik von der Form her eine coulombartige Kraft, die mit 1 durch Abstand geht. Gut, also ich skizziere das Ganze gerade mal, R und VQQ. Also das sieht jetzt halt aus, als wenn das so Coulomb-artig geht, und dann Coulomb geht halt irgendwann asymptotisch gegen eine Konstante. Die Frage ist natürlich nach der Gültigkeit dieser Störungstheorie. Und wenn er ans letzte Semester mal zurückdenkt, da haben wir von einer laufenden Kopplungskonstante in der QCD gesprochen, die impulsabhängig ist. Damals haben wir nicht verstehen können, warum. Das werden wir vielleicht in 2-3 Wochen verstehen, wenn wir jetzt mit der Renormierung anfangen. Eine Aussage, die ich getroffen habe, ist, dass QCD bei hohen Impulsen eine kleine Kopplungskonstante hat und bei niedrigen Impulsen eine große Kopplungskonstante. Und Störungstheorie ist nur dann gültig, wenn die Kopplungskonstante klein ist, also in QCD wegen dieser laufenden Kopplung bei großen Impulsen. Und auch, ich meine, das ist kein ganz sauberes Statement, aber was er vielleicht von der Quantenmechanik ein bisschen Gefühl bekommen hat, dass kleine Impulse und große Abstände und große Abstände und kleine Impulse irgendwo zusammenhängen. Also das heißt, die Tatsache oder die Aussage, dass die Kopplungskonstante bei großen Impulsen klein ist in der QCD, bedeutet, dass diese störungstheoretische Entwicklung wiederum nur für kleine Abstände gültig sein wird. Also das heißt, irgendwo hier kann man erwarten, dass Störungstheorie unsinnig ist. Also hier ist Abstand R klein, und das bedeutet Impulse groß, und das bedeutet wiederum g klein, und damit Störungstheorie gut oder okay. Und naja, für den Fall hier haben wir halt gerade das Gegenteil. Also g wäre groß und damit Störungstheorie schlecht. Und also ich habe das deswegen gezeichnet und auch in Anlehnung ans letzte Semester, da hat man ja ein bisschen Phänomenologie der QCD beredet. Wie ja das QCD-Potential in Wirklichkeit aussieht, ist das, was wir jetzt berechnet haben, so eine Coulomb-artige Krümmung, aber irgendwann geht es halt in den linearen Anteil über. Und naja, das ist nicht so relevant für die momentane Diskussion, aber das habt ihr, glaube ich, auch letztes Semester, hat mich der David mal vertreten. Ab einem Punkt kommt es dann zum String-Breaking, wo es dann komplett flach wird. Und also dieser lineare, man sagt, Confinement-Anteil, der halt dazu führt, dass Quarks nie isoliert auftreten, und dann irgendwo noch dieses Phänomen des String-Breakings. Das ist was, was man perturbativ nicht ausrechnen kann. Also auch wenn er zu höheren und höheren und höheren Ordnungen geht, das würde er nie in Störungstheorie erreichen. Also das ist so etwa ein Fermi Abstand. Und wo die Gültigkeit der Störungstheorie gut ist, das würde ich aus eigener Erfahrung sagen, ist so etwa bei oder bis zu 0,25 Fermi. Also das Kurzabstandsverhalten dieser Kraft kommt ganz vernünftig raus, und da könnt ihr auch höhere und höhere Korrekturen ausrechnen. Also in der Tat, das ist bis zur Also wenn man das erste Ordnung nennt in G-Quadrat, dann haben das die Leute bis zur vierten Ordnung ausgerechnet. Also es sind Milliarden von Diagrammen, da braucht man einen Computer und ich glaube, da haben sie viele Jahre dran gerechnet. Aber das ist vor gar nicht allzu langer Zeit bis zur vierten Ordnung komplett fertig geworden. Und dann modifiziert man halt dieses Verhalten noch ein bisschen, aber im Prinzip vom Auge sieht man keinen großen Unterschied. Es hat halt so eine Art Coulomb-artige Krümmung. Naja, und wenn er halt diesen Bereich ausrechnen wollte, der jetzt mit Störungstheorie nicht geht, da braucht er halt irgendwas nicht Perturbatives. Also entweder macht er eine Modellrechnung, die halt relativ leicht geht vielleicht, aber immer mit dem Fragezeichen behaftet, ist das Modell gut? Oder wenn er es relativ rigoros haben wollte, aber nur numerisch, dann wäre das halt die Gitter-Eich-Theorie oder Gitter-QCD, wo er diesen Bereich naja, mit eigentlich noch moderaten Aufwand ausrechnen könntet. Gut, dann ein letzter Kommentar vielleicht zu diesem Quark-Antiquark-Potenzial. Also wenn wir jetzt nur Lambda gleich 1 setzen würden, dann hätten wir es auch sofort 1 gesetzt. Jetzt können wir uns fragen, was bedeutet Lambda? Und wenn wir halt nicht 1 nehmen, ich meine, was bleibt im Farbraum naheliegend als Basis übrig, wenn wir halt unsere Generatoren wieder verwenden, nämlich diese einen dieser 8 Generatoren, diese Gell-Mann-Matrizen. Und also das würde halt bedeuten, dass diese Quarks im Farbraum nicht in einem Singlet sind, sondern in einer relativen, man sagt, Octet-Ausrichtung. Also denk mal an vielleicht QCD mit 2 Farben, also wo man nicht eine SU3, sondern eine SU2-Eichgruppe hat, da habt ihr die gleiche Algebra wie von 2 Spins. 2 Spins können dann den Singlet-Zustand nehmen oder den Triplet-Zustand nehmen, wie ihr es aus der Quantenmechanik kennt, und genauso könnt ihr halt mit 3 Farben das in den Singlet oder in den Octet-Zustand packen. Und also was bedeutet das, wenn halt diese Quarks so angeordnet sind im Farbraum? Also das wäre erstmal Begriff, sogenannte Octet-Konfiguration. Was also auch unmittelbar klar ist, wenn ich halt nicht ein Singlet habe unter Farbrotationen, dann ist es nicht Eich-invariant. Dann habe ich halt in diesem Octet 8 Zustände, die ineinander übergeführt werden, wenn ich eine Eich-Transformation mache. Und also nicht eich-invariante Größen, die sind immer mit einem großen Fragezeichen behaftet, weil sie halt eigentlich experimentell nicht notwendigerweise direkt messbar sind oder man zumindest die Eichung spezifizieren muss. Nichtsdestotrotz, man kann diese Frage mal kurz zurückstellen und jetzt halt das entsprechende Quark-Antiquark-Potenzial, wenn diese Quarks in so einer Art Octet-Ausrichtung sind, ausrechnen, und dann würde man finden, eine Konstante plus g Quadrat durch 24 Pi R plus Ordnung g hoch 4. Also im Gegensatz zu dem hier, was gerade attraktiv ist, wird das hier repulsiv. Wobei, also diese Aussagen, die werdet ihr häufig oder hin und wieder in irgendwelchen Arbeiten finden, und in der Tat bis zum letzten Semester oder bis zum letzten Jahr, wo ich diese Vorlesung gegeben habe, habe ich da selber nicht besonders viel nachgedacht und hätte wahrscheinlich so eine Aussage, also wenn Quarks im Octet sind, ist es repulsiv, einfach demjenigen, der es mir erzählt, hätte abgekauft. Irgendwie so ein bisschen diese Vorlesung und andere Gründe haben dazu geführt, dass ich viel auch mit dem Obe Philipsen darüber gesprochen habe, und jetzt im Laufe des letzten Jahres haben wir uns das mal näher angeguckt und darüber, also eine komplette Arbeit eigentlich über dieses Zeug in Störungstheorien, in Gitter-Eich-Theorien, in verschiedenen Eichungen geschrieben, und ja, Also das ist irgendwie sehr kontrovers aufgenommen worden. Also viele Leute sagen, das ist gut, manche andere sagen, das ist ein Unsinn, was wir da erzählen. Also der Grund, warum ich es eigentlich erwähne, ist nicht, weil ich euch jetzt motivieren will, diese Arbeit da zu lesen, sondern irgendwie euch ein Beispiel geben will, wie eigentlich vielleicht Forschung funktioniert, dass man ein Primitivbeispiel aus einer Vorlesung, was man selber nicht kapiert, wenn man die Vorlesung hält, irgendwie nimmt, sich genauer anguckt und dann stößt man irgendwie auf ein interessantes Problem, wo eigentlich die Leute dachten, dass das seit Jahren gelöst war oder so. Und ja, also da haben wir uns fast jetzt ein Jahr mit beschäftigt. Also das Hauptproblem ist halt diese Frage hier, diese Aussage, dass das repulsiv ist, findet man immer, aber erinnert euch dran, was wir gemacht haben. Wir haben die Eichung fixiert auf Lorenz-Eichung. Und naja, wenn man das dann tut, andere Eichungen, die sind schwieriger zu berechnen, aber liefern andere Potenziale. Und irgendwo das Schwierige ist dann halt, macht das Ganze einen Sinn oder wie kann man das Ganze interpretieren. Also weiter will ich hier nicht ins Detail gehen. Also das, die Hauptwarnung, die vielleicht hiermit noch assoziiert ist, ist die Tatsache, wann immer ihr Eichvariante Größen in der QCD oder in der Eichtheorie ausrechnet, dann ist es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr fragwürdig, was das eigentlich bedeutet. Gut, die Hauptaussage vom Kapitel, würde ich sagen, war, oder von diesem Unterkapitel, dass er jetzt einmal was in QCD ausgerechnet hat, was auch eine direkte physikalische Bedeutung hat, nämlich diese linke Seite, also dieses Singlet-Potential. Und dass euch das vielleicht zumindest das Gefühl gibt, dass er in der Lage jetzt wäre, beliebig komplizierte QCD-Prozesse in Störungstheorie auszurechnen. Also all diese Dinge, die wir halt gemacht haben jetzt im Semester, Pfadintegrale, dann Fermionen und Pfadintegrale, Fadejew-Popov, um Eichtheorien in Störungstheorie zu behandeln und jetzt halt das zusammengenommen, alles dann im Wesentlichen QCD. Das haben wir jetzt hier einmal angewendet auf kein besonders schwieriges Problem, aber zumindest eins, was immer wieder auftritt in der Literatur und auch wichtig ist. Naja, und die niedrigste Ordnung haben wir jetzt halt einmal berechnet. Also mehr möchte ich in diesem Semester eigentlich zur Störungstheorie nicht tun. Alles andere, ich meine, da kann man wahrscheinlich beliebig tief einsteigen, aber würde ich sagen, sind jetzt Fortsetzungen von diesen Grundlagen, die ihr habt. Und diese Grundlagen, die denke ich, sind eigentlich relativ gut. Also die wesentlichen Dinge haben wir jetzt besprochen in dem und im letzten Semester, was jetzt noch übrig bleibt. Und das werden die verbleibenden Wochen sein, ist jetzt die Renommierung. Das war ein großes Problem, wo wir immer wieder vor uns hergeschoben haben, nämlich die Tatsache, dass häufig unendlich rauskommt, wenn ich in Störungstheorie, zumindest wenn ich Loops habe, was ausrechne. Und dann in den letzten zwei Wochen wollen wir vielleicht noch ganz kurz über die Gitter-Eich-Theorie reden, wie das halt alternativ dann zur Störungstheorie funktionieren würde, wenn ich wirklich mal was nicht perturbativ ausrechnen muss.